Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Roman von Edna O'Brien. Die irische Autorin erzählt in Das Mädchen von einem wahren Verbrechen. Es geht um die Entführung der sogenannten Chibok Girls durch die Terrorgruppe Boko Haram im Jahr 2014. Doch zunächst zu etwas ganz anderem, zur ubiquitären Literatur. So heißt der gerade erschienene Essay des Kulturwissenschaftlers Holger Schulze. Und wir sind alle Lektomaniker, schreibt er darin. Wir lesen überall, es ist ansteckend. Dabei erreichen uns vom deutschen Buchmarkt seit Jahren eher deprimierende Zahlen. Selbst während der Corona-Pandemie, in der wir alle viele Abende lang zu Hause sitzen, wird wohl nicht mehr gelesen. 14,5% weniger Absatz von Büchern diagnostiziert der Börsenverein des deutschen Buchhandels in diesem Frühling verglichen mit dem Vorjahr. Netflix dagegen verzeichnet ein Rekordquartal. Trotzdem sind wir alle LektomanikerInnen. Also verrückt aufs Lesen, sagt Holger Schulze. Und ich habe ihn gefragt, warum.
Lesen und Kaufen sind ja zunächst einmal zwei getrennte Aktivitäten. Ich muss nicht unbedingt mir ein Buch kaufen, um zu lesen. Ganz im Gegenteil, und davon handelt ja die ubiquitäre Literatur, gibt es seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten, die Tendenz, tatsächlich alle möglichen Quellen, alle möglichen Dokumente, Alltagsquellen, kostenlose, freie, überall zugängliche Buchstaben, Sätze, Texte aufzugreifen. Und dazu muss ich tatsächlich nicht in den Buchhandel gehen, sei er online oder offline.
Diese ubiquitäre Literatur, die Sie beschreiben, die hat ja aber auch ganz bestimmte Eigenschaften. Ubiquitäre Literatur sind Skizzen oder Kritzeleien. Was wäre denn das Gegenteil von ubiquitärer Literatur?
Eine Übersetzung für den Begriff der ubiquitären Literatur wäre vielleicht auch der Begriff der Nebenher- oder Begleitliteratur, ganz ähnlich wie in der Musik. Dort gibt es schon länger den Begriff der ubiquitären Musik, die eben im Gegensatz zur Musik sich abspielt, zu der wir zu einem Konzert gehen, die wir feierlich vielleicht irgendwo auflegen als Schallplatte, die wir zelebrieren, sondern die Musik, die uns alltäglich unaufhörlich begleitet, als Podcast, unterwegs, in einem Ladengeschäft, im Supermarkt, im Bahnhof. Manchmal nervt sie uns, aber sie ist dominant. Es ist schlichtweg nicht zu leugnen, dass diese Art von Musik unseren Alltag prägt. Und genauso, denke ich, ist das für die Literatur ebenso. Das heißt, die vielen kleinen, größeren, begegnenden, begleitenden Texte sind dominant in unserem Alltag. Und es ist schlichtweg in vielen Fällen nicht mehr zu legitimieren, warum wir nur den Buchkauf als den Akt auszeichnen, in dem wirklich Literatur zu finden ist hernach, sondern in vielen dieser kleinen Texte ebenso in jedem Alltag.
Sie nennen, Herr Schulze, in Ihrem Essay diese kleinen Begleitliteraturen unserer Gegenwart nun Partikel. Und Sie sprechen von einer Partikelpoetik. Partikel sind in unserer Grammatik ja aber ausgerechnet die Wörter, so Füllwörter, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ah, doch, bloß, halt, eben, ziemlich. Ist ubiquitäre Literatur also eigentlich auch überflüssig?
Das wäre ein Zugang, aber das Überflüssige ist ja sehr oft das, das unser Leben prägt und das uns den Genuss bereitet. Und ebenso wie die Partikel in der Grammatik oft einerseits überflüssig scheinen, so sind es doch tatsächlich die Elemente, die die Sprache vorantreiben, die also aus dürren, kargen, harten, vielleicht auch schwer verdaulichen Sätzen plötzlich etwas machen, was wir genießen, was wir auswerfen, wo wir sagen, oh, ah, ja, hier, guck mal, da. Das sind Äußerungen, Partikel, die uns in Bezug bringen. Und ich denke, das ist auch mit der ubiquitären Literatur der Fall. Das heißt, was ich bei den Partikeln wichtig finde, ist, dass sie auch so verkoppelbar sind. Sie koppeln sich mit allem an, sie sind nicht scheu, sich mit anderen zu verbinden. Und genau das gilt auch für die ubiquitäre Literatur.
Warum brauchen Sie da denn überhaupt noch den Begriff der Literatur? Könnte man nicht einfach Text sagen?
Der Begriff Text hatte ja schon seit den 1960ern, 70ern seinen großen Aufstieg in der Literaturwissenschaft und im öffentlichen Diskurs der Kritik genommen. Doch selbst seit diesen Bemühungen, Literatur durch Text zu ersetzen, bleibt die Kategorie der Literatur für den Alltag, für das tägliche Sprechen über solche Texte weiterhin wichtig als Kategorie. Und ich sehe eine ganz parallele Entwicklung zu dem Feld, in dem ich auch sehr viel arbeite, im Feld der Musik und des Sound. Der Begriff des Sounds löst oft den Begriff der Musik ab, aber am Ende, wenn Sprecher und Kritiker über eminente, wichtige, sie beeindruckende Partikel des Klangs sprechen, sprechen sie von Musik. Und genau das Gleiche würde ich auch von der ubiquitären Literatur sagen. Das heißt, ich möchte diese kleinen Partikel, die ich unterwegs finde, die mich begleiten, nicht herabwürdigen zu irgendwelchen Texten, die herumschwirren, sondern für mich sind das tatsächlich auch literarische Erfahrungen.
Sie haben es schon angesprochen, diese Auffassung, die ganze Welt als Text zu lesen, die finden wir bereits in den Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Sie zitieren den Dadaisten Franz Mohn: Es gibt nichts Wahrnehmbares, was nicht auch lesbar wäre. Auch der Underground-Lyriker Rolf-Dieter Brinkmann schreibt bereits: Nein, an Literatur bin ich nicht mehr so wild interessiert. An all diese Ideale oder Gedanken schließt die ubiquitäre Literatur ja durchaus an. Und trotzdem scheint das Internet dabei auch eine entscheidende Rolle zu spielen. Hat das Netz ubiquitäre Literatur hervorgebracht oder hat es nur etwas verstärkt, was AutorInnen schon längst gedacht und gemacht haben?
Das Netz tut auch in diesem Fall etwas, was es auch in vielen anderen Fällen tut. Es legt offensichtlich frei und bar, was ohnehin schon die Praxis war, oft vielleicht aber eher versteckt, verschämt, obsessiv, privatistisch. Und plötzlich ist es für alle offen da zu sehen und da zu lesen. Das heißt, auch in diesem Fall ist das Netz eher eine, würde ich sagen, Manifestations-, Beschleunigungs- und Betonungsmaschine. Es erfindet nicht wirklich dieses ubiquitäre Lesen natürlich, sondern es bestärkt es, es ermutigt es. Und der lektomanische Genuss an der allgegenwärtigen Literatur wird eben dadurch nicht mehr verdrängt, sondern wird gelebt. Und ist klar, dass alle das tun und dass es präsent ist. Es holt es eben in die Sichtbarkeit.
Nun hat Rolf-Dieter Brinkmanns Literatur beispielsweise wenigstens noch jemand in Büchern abgedruckt oder auf Tonbändern archiviert. Vom Internet heißt es zwar, es vergisst nicht, aber Texte werden dort oft nur sehr mangelhaft archiviert. Ein Tweet flattert durch die Timeline, ist eine halbe Stunde später schon wieder weg. Wie flüchtig ist denn ubiquitäre Literatur? Was bleibt davon?
Das wird die Zeit weisen, sag ich mal. Zum einen gibt es natürlich viele Wege, in denen tatsächlich auch Tweets und die vorübergehende Literatur dann doch sich in Bücher bindet, sei es im Rahmen eines Verlagsprogramms, wie bei Christiane Frohmann, oder sei es auch in anderen Bemühungen, wo die Tweets prominenter Autoren dann jetzt, wie seit kurzem bei Kiepenheuer und Witsch, auch als Buch gebunden werden. Das sind schon so Anzeichen daran in der einen Richtung. Andererseits dürfen wir nicht unterschlagen, dass tatsächlich ja jetzt schon, wenn Sie akademisch über Tweets arbeiten, gibt es offizielle Zitationsformen. Das heißt, Tweets sind keineswegs als flüchtig erachtet. Sie werden vielleicht irgendwann mal gelöscht, aber sie können schon rein akademisch ganz offiziös darauf hin verweisen. Ich vertraue da eher diesem einen Grundgesetz, dass Dinge, von denen wir meinen, sie waren flüchtig, sie gehen unter, mit dem Verlauf der Medienentwicklung dann doch hypergenau archiviert werden. Ich erinnere da nur an viele flüchtige kleine Zeitungsartikel, Nebenartikel, die vielleicht in den 80ern, 90ern irgendwann mal geschrieben wurden und die jetzt gescannt überall in allen Details vorliegen und die dokumentierbar sind. Das heißt, ich vertraue darauf, dass die Archivfunktion des Netzes in the long run tatsächlich auch die Tweets verfügbar hält.
Mit den Tweets vielleicht noch ein anderes Phänomen angesprochen, das Sie in Ihrem Essay auch untersuchen. Die ubiquitäre Literatur bringt nämlich nicht nur Lektomanie mit sich, sondern, schreiben Sie, wir leiden auch alle an Skriptophilie. Also wir lesen nicht nur unaufhörlich, wir schreiben auch ständig, schreiben mit an dieser ubiquitären Literatur. Aber Schreiben eben ohne Honorar, ohne Tantieme, ohne Lizenzen, gibt es im Kontext der ubiquitären Literatur überhaupt noch Berufsschriftstellerinnen?
Natürlich, beide Formen koexistieren natürlich. Die eine löscht die andere meines Erachtens gar nicht aus. Sie steigert vielleicht sogar den Genuss, lenkt auf die Unterschiede. Auch hier würde ich gerne die Parallele zur Musik machen. Nur dadurch, dass wir unaufhörlich Musik hören, gehen wir auch nicht wirklich signifikant weniger, sondern eher sogar noch mehr in Konzertsäle. Weil der Unterschied der Wahrnehmung, was im Konzertsaal passiert und was in meinen Kopfhörern passiert, dann sehr spürbar wird. Und das gilt eben auch für den Unterschied zwischen einem Buch, einer ganz langen Strecke, die über viele hundert Seiten funktioniert, und eben der kleinen vorübergehenden Äußerung. Ich würde eher sagen, die beiden Formen des Lesegenusses und des Schreibgenusses steigern sich wechselseitig.
Das sagt Holger Schulze über sein Buch Ubiquitäre Literatur, eine Partikelpoetik, erschienen in der Reihe Fröhliche Wissenschaft im Verlag Mattes und Seitz. Vor 6 Jahren, im April 2014, wurden mehr als 200, manche Quellen sagen 300, nigerianische Mädchen entführt bei einem Angriff der radikal-muslimischen Boko Haram. Nach dem Namen ihrer Schule gelangten sie als Chibok Girls, als Mädchen von Chibok, in die internationalen Schlagzeilen. Einige Mädchen konnten aus der Terrorgefangenschaft fliehen, andere wurden befreit. Rund 100 Mädchen allerdings sind noch immer verschwunden, mittlerweile auch aus den westlichen Schlagzeilen. Edna O'Brien erinnert nun an sie. Die inzwischen 90 Jahre alte irische Schriftstellerin veröffentlichte im letzten Jahr einen Roman über dieses Verbrechen. Er heißt schlicht Girl, das Mädchen, und ist jetzt auch ins Deutsche übersetzt worden. Tanja Lieske hat das Buch gelesen und mit Edna O'Brien gesprochen.
Mit diesem Roman rundet sich für Edna O'Brien ein schriftstellerisches Lebenswerk. Ein Werk, in dem sie sich mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg konsequent mit der Lebenssituation von Frauen beschäftigt hat. Es begann mit ihrem Debüt Country Girls, einem Roman über zwei adoleszente weibliche Teenager aus einer Kleinstadt, die auf der Suche nach Liebe und gutem Sex sind. Nichts, was die Gemüter heute erregen würde. Aber 1960 schaffte es dieser Roman im katholischen Irland auf den Index. Ein Umstand, der Edna O'Brien sofortige Berühmtheit einbrachte. 6 Jahrzehnte später, im Alter von 87 Jahren, ist Edna O'Brien als Grande Dame der irischen Gegenwartsliteratur mit Unterstützung der Irischen Akademie der Künste nach Nigeria gereist. Vor Ort hat sie für ihren neuen Roman Das Mädchen recherchiert.
I was happy briefly.
Es war eine Art glücklicher Zufall, als ich diesen Zeitungsartikel gefunden habe. Etwas in mir ist angesprungen und in Resonanz getreten, als ich von dem jungen Mädchen gelesen habe, das durch den Wald von Sambisa irrt, mit einem Baby auf dem Arm, hungrig, orientierungslos und nicht in der Lage, ihren Namen zu nennen. Ein Mädchen, das dann von Wachleuten aufgegriffen wurde. Ich habe mich mit dieser Geschichte identifiziert. Ich wollte mehr erfahren und darüber schreiben.
Miriam heißt die junge Hauptfigur. Sie ist das titelgebende Mädchen. Viele Geschichten, die Edna O'Brien während ihrer mehrwöchigen Recherche gehört hat, sind in dieser einen Figur verschmolzen. Entführt wird die Erzählerin Miriam in einer Nacht im April 2014. Sie wird mit fast 300 Mitschülerinnen von Angehörigen der militanten muslimischen Sekte Boko Haram versklavt. Sie wird mehrfach vergewaltigt, zwangsverheiratet und sie wird Mutter eines Mädchens. Während eines Angriffs des nigerianischen Militärs gelingt ihr gemeinsam mit ihrer Freundin Buki die Flucht. Alles, was dann kommt, geht über das hinaus, was man aus den Medien über das Schicksal der rückgekehrten Chibok Girls erfahren kann. Denn nicht alle Rückkehrerinnen sind in ihren Herkunftsfamilien willkommen.
Some are lucky and their parents do welcome them.
Einige der Mädchen hatten Glück und ihre Eltern haben sie willkommen geheißen. Aber genauso viele haben kein Glück. Sie heißen ab jetzt Buschfrauen. Sie haben mit ihren Babys schlechtes Blut in die Familie gebracht. Man glaubt, dass die Kinder sich irgendwann gegen die Familie wenden werden. Das beruht teils auf einem Aberglauben, aber auch auf Angst. Man fürchtet, dass die Kinder selbst zum Killer werden. Die Kinder vereinen in sich alles, was morbide ist und gefährlich und furchterregend. Und all das fällt auf die Mütter zurück.
So ergeht es auch Miriam. Die Kernfamilie ist an dem Unglück, das Miriam begegnet ist, zerbrochen. Miriam wird als eine Stigmatisierte verstoßen und die Verwandtschaft nimmt ihr das Kind weg. Das Wort von der Buschfrau verweist auf die Tatsache, dass das Lager der Boko Haram im Dschungel lag. Es artikuliert auch eine verstörende anthropologische Konstante, die Ächtung jener Frau, die ihre Jungfernschaft außerhalb der vom Patriarchat sanktionierten Regeln verloren hat.
Das kommt überall in der Welt vor. Es muss ein universelles Konzept sein. In Irland haben wir die Geschichte der jungen Mädchen, die schwanger wurden und die nicht verheiratet waren. Sie wurden aus ihren Familien ausgeschlossen. Sie wurden in die sogenannten Magdalenenwäschereien gegeben, mussten für die Nonnen arbeiten, waren Verstoßene. Sie mussten schwer arbeiten, Kleider waschen, schrubben und putzen. Wenn sie starben, wurden sie verscharrt. Erst in jüngerer Zeit hat man die Gräber der Kinder, die dort geboren wurden, aber auch die der Mütter gefunden. Also die Bestrafung des gefallenen Mädchens durch ihre Eltern oder durch den Stamm ist so alt wie die Zeit.
is as old as time.
In dieser Antwort verbirgt sich ein Hinweis auf Stimmen, die Edna O'Brien für die Wahl ihres Stoffes kritisiert haben. Ob sich eine weiße irische Frau die Geschichte nigerianischer Mädchen aneignen darf, um einen Roman daraus zu machen, das ist die Debatte, die im Hintergrund läuft. Und es stimmt. Man spürt, im Gegensatz zu ihren irischen Romanen, eine gewisse Distanz der Autorin zu ihrem Sujet. Offensichtliche Hürden hat Edna O'Brien dabei klugerweise gemieden. So hat sie gar nicht erst den Versuch unternommen, die Chibok-Mädchen in einem Ton sprechen zu lassen, der ein nigerianisches Englisch imitiert. Miriam und ihre Freundinnen sprechen im Originaltext ein abgedimmtes, sogar leicht altmodisches Weltenglisch. Es ist eine Sprache, die in der deutschen Übertragung der O'Brien-Übersetzerin Katrin Ratzum noch etwas mehr zu einer Literatursprache wird.
Wir folgten dem Weg, der uns am verlässlichsten schien. Aber wie hätten wir das beurteilen können? Wir konnten ja kaum die Hand vor Augen sehen. Große, dicht gedrängte Bäume, unter denen sich die Dunkelheit ballte, heruntergefallene Äste, überhängende Zweige, Pulks von Dornenbüschen, die an unseren Beinen rissen.
Jenseits der journalistischen Recherche setzt Edna O'Brien für diesen Roman alles ein, was sie sich in mehr als 6 Jahrzehnten Autorentätigkeit erworben hat. Man erkennt die rhythmische Prosodie ihrer Sätze, die fließenden Übergänge zwischen Innen- und Außenwelten, zwischen Erlebtem und Erinnertem. Die Täter, auch dies eine Konstante im Werk der Edna O'Brien, bleiben gesichtslos. Sie tragen Turnschuhe, T-Shirts, Uniformen, Gewehre. Männer, die misshandeln und töten, sind eine anonyme Masse. Anonym wie die Gesetze des Patriarchats, die von den Rändern her das Geschehen in diesem Roman bestimmen. Geradezu üppig wirkt hingegen das topografische und erzählerische Labyrinth nach der Flucht. Natur, namentlich der Wald, ist in vielen Romanen der Edna O'Brien den Menschen eher ab als zugewandt.
Ich hatte mir den Busch sehr dicht vorgestellt, etwa so wie den Wald im Amazonas. Aber das trifft nur in Teilen zu. Was man in Nigeria Busch nennt, bietet immer wieder auch Lichtungen mit Bäumen in der Entfernung. Ich hatte ein Gefühl wie damals, als ich zum ersten Mal Joseph Conrad gelesen hatte. Der Busch war dunkel und bewahrt Geheimnisse, die mir verschlossen bleiben.
Edna O'Brien braucht, um all das wiederzugeben, eine Erzählerin mit Imagination und Sprachgewalt. Eine Erzählerin auch von kühler Selbstbeherrschung. Diese große Charakterspanne ist nicht immer glaubwürdig. Der beträchtliche literarische und moralische Impetus des Erzählten überragt die wahrscheinliche Welterfahrung der Hauptfigur. Diese Diskrepanz sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Sie tut der Wahrhaftigkeit dieser außerordentlichen literarischen Unternehmung aber keinen Abbruch. Edna O'Briens neuer Roman »Das Mädchen« ist ein Buch, das einlöst, was die mittlerweile 90-jährige Edna O'Brien von sich selbst verlangt, dass sie Zeugnis ablegt. Wofür sie einmal erinnert werden will?
Truth. That I wrote the truth.
Dafür, dass ich die Wahrheit geschrieben habe, auch wenn man mich manchmal bestraft hat.
Tanja Lieske über Edna O'Brien, Das Mädchen. Ein Roman, über den die Autorin selbst sagt, dass es ihr letzter sein könnte. Katrin Ratzum hat das Buch aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist es im Verlag Hoffmann und Campe. Ohne Nachrichtenunterbrechung geht es hier im Programm gleich weiter mit Forschung aktuell und der Frage, wie unser biologisches Erbe beeinflusst, unter welchen Krankheiten wir heute leiden. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich damit Miriam C.